Das ist schön. Ich habe wirklich Gefühle jetzt gerade.
Das ist nicht schlecht.
Weil ich in ein Mikrofon spreche.
Ach so.
Als ich 20 Jahre alt war, ja, habe ich zum ersten Mal in dieses Mikrofon gesprochen.
Ach so, ich dachte, weil du sagst, du hast Gefühl. Ich dachte, du hättest dir untenrum hättest dich mit Voltaren eingecremt und an den 9-Volt-Block angeschlossen. Und plötzlich, es liebt! Ja, ich dachte jetzt mal, hallo, wir sind, es ist Oktoberfestzeit, man ist auch wieder untenrum. Herrlich!
Ne? Da muss ich mal sagen, apropos Oktoberfestzeit. Ja. Also, ich meine, es ist ja eines, dass die ganzen Trottel in Hamburg schon verkleidet ins Flugzeug steigen, um dann irgendwie mal richtig einen auf den Hermann zu machen.
Auf und Umta.
Zum Oktober. Es ist noch viel schlimmer. Die Leute laufen mittlerweile in Lederhosen und in Dirndl durch Hamburg, also durch die Stadt, und zwar mehrere.
Ja.
Und da muss ich sagen, daran sieht man
Klimawandel.
Genau.
Ja, Oktoberfest schon im September. Ist das der Klimawandel?
Ja. Ich möchte auf jeden Fall, dass sich diese ganzen Menschen, die in Hamburg mit Lederhosen und Dirndl rumlaufen, einfach nur einmal die Frage stellen. Wenn in Hamburg das größte Volksfest Europas wäre oder der Welt wäre, nehmen wir mal an, so ein Matrosenfest.
Ja.
Und es wäre gute alte Tradition, in Hamburg mit einer Matrosenuniform zu einem Volksfest zu gehen. Muss man sich doch nur die Frage stellen, ob Italiener, ob Bayern, ob Menschen aus dem Süden, ob die das auch machen würden.
Ja, wenn da gesoffen und gebumst wird, dann...
Ach, so einfach ist die Welt.
Die Welt ist so einfach.
Okay. Ich sag wenn ganz gesoffen klar, und gebumst wird, dann ziehe ich mir auch einen Dirndl an.
Absolut. Ich sag ganz klar, also wenn Lederhosen in Hamburg, dann aber nur Chaps. Und dann natürlich hier unweit vom Club Bizarre. Ne? Da ist ja hoch klar.
Du hast zu lange mit Negerkalle auf der Bühne gestanden.
Wie hast du den gerade genannt?
Darf man das nicht mehr sagen?
Das würde ich mir an deiner Stelle verkneifen.
heißt jetzt nicht mehr Kalle.
Der heißt Kalle Schwensen, und zwar schon seit den späten 80ern.
Man darf das wirklich nicht
sagen?
Nein,
man darf das nicht sagen.
Okay. Du hast also mit Kalle Schwensen auf der Bühne gestanden.
Das ist richtig.
Ich halte mich hier komplett raus.
Ja, macht nichts.
Also obwohl ich ja mit euch wieder in einem Studio sitze.
Ja.
Aber es hat mich eine halbe Stunde gekostet, herzukommen. Weil
so, und da sind wir auch schon beim Thema Werbung nämlich. Kannst du mal ganz kurz erklären, Mobilität, was dir heute passiert ist?
Mobilität. Thema Mobilität. Ich habe am Hotel, an dem ich genächtigt habe, habe ich mir ein Taxi rufen lassen um 7:05.
Ja.
Um 8:25 habe ich dann Mike Taxi angerufen.
Oh.
Und habe mich abholen lassen von ihm auf dem Weg. Er ist einen sogenannten Schlenker gefahren, damit wir dann hier pünktlich ankommen, weil es keine Taxis gab am Dienstag.
Wow. Was ist denn los?
So, und was habe ich dir gesagt? Was sollst du tun?
Ich soll mir die Moja-App runterladen. Dann sage ich, in Hamburg sagt man Moja. Und dann wäre ich dazu gestiegen.
So musste ich dich abholen. Du hast in einem kleinen Auto gesessen, hast deinen Koffer kaum reinbekommen in dieses mini-kleine Auto.
Ja.
Ja?
Aber ist eigentlich wie bei Uber, ne? Der Fahrer sprach nicht so gut Deutsch.
Statt Moja kam die uralte Morla.
Und ich hab dir gesagt, lad die Moja-App runter. Das ist das neue Verkehrssystem. Das ist die neue Mobilitätsoffensive. Das ist Elektro. Das ist ein Bus, der irgendwie... Darf man zu dem Fahrzeug Bus sagen? Ich glaube ja. Es ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, ein kleinen Bus.
Du darfst nur nicht SUV sagen. Dann brennt das Ding sofort.
Aber wir wurden ja dann auch noch tatsächlich von diesem Bus überholt, ne?
6 komfortable Sitze, viel Beinfreiheit, eigene Lichtquelle. Du hättest sogar dein wirklich runtergerocktes Handy aufladen können, also batteriemäßig runtergerockt.
Ah, viel Beinfreiheit. Das ist ja wie bei Watford im Strafraum.
Oh Gott.
Hat denn niemand Premier League geguckt am Wochenende?
Du meinst das 8-0?
5-0 nach 14 Minuten oder nach 18 Minuten stand es 5-0 für Manchester City. Das nenne ich Beinfreiheit.
Also bei mir ist halt wirklich so, was man im Moja so an Komfort geboten bekommt und auch noch Internet und Handy aufladen und so. Ich habe schon diverse Sonntagabende mir in Moja gebucht und bin damit durch die Stadt gefahren, weil das einfach wesentlich komfortabler und besser ist als bei mir im Wohnzimmer.
So.
Ja. Was für ein Wohnzimmer hast du denn?
Ein kleines bis mittleres.
Ja,
ein
kleines bis mittleres.
Das ist einfach, das passt nicht.
Also auf jeden Fall Moja App runterladen, neues Mobilitätskonzept, alles Elektro, alles toll. Innerhalb von 250 Meter mindestens von dir entfernt ist eine virtuelle Haltestelle, von dort wirst du abgeholt. Und
man muss auch nicht völlig cholerisch die Rezeptionistin im Hotel anbrüllen.
Das ist sowieso oldschool.
Das kommt total auch nicht mehr seit den 80ern. Ne? Das
macht man auch nicht mehr. Ne?
Okay, gut.
Es sei natürlich, du bist Flair, aber das ist dann auch nochmal ein anderes Thema.
Sind wir bereit?
Du bist auch nur ein Fanboy, Mike.
Ja, und du mal mit deiner Mentalitätsscheiße. Fang an.
Apropos Mentalitätsscheiße. Musik bitte. Freunde, das hier ist die 7. Episode der Saison 2019-2020. Hier ist Fußball MML. Hier ist Micky Beißenherz.
Ich grüße Sie ganz herzhaft.
Er ist das zweite M in MML. Er ist der Fanboy des Jahres. Er hätte Messi zum Weltfußballer gewählt.
Ja.
Mit der linken Hand. Mike Nöcker.
Vielen, vielen Dank. Und dir möchte ich gratulieren zum ersten Sieg von Hertha in dieser Saison. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, und diesmal war, glaube ich, diesmal ist nämlich eine Sache nicht passiert. Es war Paderborn, war nicht Paderborn.
So,
ja. Aber ich möchte ganz kurz Daniel.
Frei nach Loriot, Punkte Ante Czovic.
Darüber müssen wir auch nachher mal reden. Ich glaube, das nimmt man, so langsam nimmt das alles irgendwie von Tordoba oder bei Tordoba angefangen,
ja,
und Knallkasser.
Lewandowski!
So.
Du hast uns auch geschickt, Spiegel Online jetzt auch noch. Die Seuche zieht sich durch den ganzen Blätterwald,
natürlich,
das ganze Rauschen. Stabitzer.
Ja.
Stabitzer.
Es ist so langsam. Ich sag mal, was für den kleinen Mann der lustige Name eines Friseurs ist.
Ja.
Ne? Hairport zum Beispiel in Hamburg hier.
Hair Force One, ja.
Ist für den Journalisten mittlerweile.
Hereinspaziert.
Ja, hereinspazieren, auch sehr schön. Wir haben übrigens ganz schön, weil wir gerade bei Hertha waren, das soll nicht unerwähnt bleiben, von Daniel Datenschutz auf Twitter bekommen ein Foto, wo auf einer Autobahnbrücke steht, eine Stadt, ein Verein, HBSC.
Ja, ist Hertha BSC, wie es bleibt. Das hat Pal Dardai noch als letzte Amtshandlung da rangepinselt, kurz vor der AWUS.
Eine Stadt,
Ein Verein. Ja. Er hat doch immer gesagt, Pal Dardai hat zu Rune Jahrstein immer gesagt, du bist meine Nummer eins.
So, wollen wir mal die Mentalitätsfrage schon stellen? Ja, oder?
Immer dieselbe
Kacke. Ja, wollen wir erst ganz kurz über die Weltfußballerwahl sprechen? Ja. Also Messi ist es geworden. Ich sag's mal mit den Worten von Helm-Peter. Immer wenn irgendeiner ein Tor beim HSV schießt, dann kommentiert Helm-Peter immer bei Facebook, schreibt nur. Und deswegen jetzt auch so wie Messi. Lionel Messi, mit der Weltfußballer. Ich hab dem Jungen das so gegönnt. Ich freue mich. Ja, ganz
vor allen Dingen nach dieser Saison, ne, wo er ein Titel nach den anderen. Was für eine Saison von Messi.
Also man kann natürlich generell Messi aufgrund seiner Fähigkeiten und seiner individuellen Bedeutung fürs Team natürlich immer zum Weltfußballer wählen. Aber ich finde, wenn ein Feldspieler die Geschicke eines Vereins maßgeblich durch sein Spiel bestimmt hat, dann war es ja wohl Virgil van Dijk. Und ich hätte es speziell nach 2006, wo ich es nicht so richtig kapiert habe, warum Cannavaro Weltfußballer werden musste, hätte ich es im Jahr 2019 tatsächlich wirklich mal sehr begrüßt, wenn ein Abwehrspieler Weltfußballer geworden wäre. Und ich hätte Virgil van Dijk, ich hätte dem Jungen das gegönnt.
Vielleicht ist der Messi ja auch da einfach nur wegen der süßen Videos von seinem Sohn. Der kann ja so süß Torjubel und so auf Insta. Toll. Vielleicht ist er deshalb einfach Weltfußballer geworden. Weil es eigentlich nicht
also ich,
er,
ich,
sondern
ich war
sein
ja
Sohn
letzt, ich war ja letzte Woche im Stadion gegen Barcelona in Dortmund.
Aber du hast
und
ja
hätte das,
gesehen.
Hätte das, ich habe nichts gesehen, weil ich den besten Platz hatte, nämlich zwischen zwei. Ich saß genau vor so Querstreben. Das Problem ist, ich kann das Foto auch nochmal hochladen. Das Problem ist, wäre ich 1,85 Meter, hätte ich drüber gucken können. Wäre ich 1,60 Meter, hätte ich drunter durchgucken können. Da ich aber so ungefähr so groß bin wie Cannavaro, habe ich halt genau aufs Metall geschaut. Aber ich musste ja nicht sehen, um hören zu können, wie das Dortmunder Publikum auf Messi reagiert hat. Also hätten die Weltfußballerwahl vorgenommen. Hätte die Süd in Dortmund den Weltfußballer gewählt, es wäre nicht Lionel Messi
geworden. Aber jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn so dulle sein und Messi kommt und du pfeifst den aus?
Das
macht doch gar keinen Sinn. Du musst doch, wie in
Angst.
Der Elbphilharmonie, musst du doch
ist
Freude, musst du, ja wirklich, ja. Du musst doch Freude empfinden und zu so sagen, Halleluja, was ein Glück, dass ich ein Ticket kaufe und den Typen live sehen kann. Das ist ja, als würdest du irgendwie Karajan auspfeifen, weil jetzt gerade nicht Nickelback Es ist ja absurd.
Ich habe so um die Karte gekämpft, um ins Stadion zu kommen. Und nicht, weil ich unbedingt mal Zagadou live sehen wollte. Sondern meine Hoffnung war, dass er halt noch reinkommt für die letzte halbe Stunde, was ja dann auch erfüllt war. Und es war wirklich ein toller Moment. Also für mich war es das erste Mal, dass ich Messi live in einem Stadion gesehen habe. Und aber ich war auch verwundert, ob der Pfiffe. Aber mir wurde das nachher erklärt, weil er zeitgleich mit Rakitic eingewechselt wurde, der ja ehemaliger Schalker ist, wurde das abgefedert, auch in den sozialen Netzwerken, dass die Pfiffe ja Rakitic galten, als, ich sag's nochmal, ehemaligen Schalker.
Okay.
Da ist Messi dann einfach nur mit dem falschen Mitspieler eingewechselt worden.
Verstehe.
Also kann sein, aber natürlich pfeifen die Leute auch. Und ich hab's tatsächlich nicht verstanden, weil Messi als religiöse Erfahrung muss man halt mal auch gemacht haben. Ich würde aber trotzdem sagen, auch nach diesem Spiel und so wie die Saison jetzt angefangen hat, wie die letzte gelaufen ist, du hast total recht. Wenn es jemand hätte werden müssen, dann Virgil van Dijk und nicht schon wieder Lionel Messi. Also bei aller Verneigung vor ihm als Fußballer und als Gestalt des Weltsports.
Es wäre auch mal ganz schön gewesen, wenn einfach mal Ronaldo und Messi nicht unter den Top 3 der Nominierten gewesen wären.
Ja gut, das kann man ja generell machen, weil sie natürlich die berühmten Unterschiedsspieler sind und halt einfach beide auf einem hohen Level sind. Also da gibt's, ich verstehe natürlich, was du meinst, aber es gäbe ja keine Veranlassung, sie nicht unter diese Top 3 zu wählen. Aber ich finde, wenn eine Person auf dem Feld herausragend war, dann ist es Van Dijk, weil erst durch den Transfer von Van Dijk Liverpool tatsächlich titelfähig geworden ist und auch durch den Kauf von Alisson Becker, der dann ja Torhüter geworden ist. Wobei ich ja persönlich glaube, dass da noch ein ganz anderer seine Finger drin hat, dass der Stegen nicht Welttorhüter geworden ist. Aber auf den kommen wir ja vielleicht später noch zu sprechen.
Aber apropos Welttorhüter und Liverpool, habt ihr denn letzte Woche gesehen, Luis Karius schon wieder in Endspielform, ne?
Oh nein, ist es schon wieder.
Naja, er hat ja bei Beşiktaş in dem Spiel ist er rausgelaufen aus dem 16 aus. Das habe ich letztes Mal bei Sascha Burchardt bei Hertha BSC gesehen.
Ja, ich
erinnere
mich.
Den Ball probiert zu köpfen.
Zweimal hat Burchardt das gemacht.
Burchardt hat das in einem, Wolfgang Burchardt. Sascha Burchardt hat das bei Hertha BSC in einem Spiel zweimal gemacht.
Und zweimal kassiert.
Genau, zweimal kassiert. Hier ist es aber noch besser. Also wer die Szene nicht gesehen hat, ich erzähle sie jetzt nach. Langer Ball. Loris Karius kommt aus...
Du erzählst es, pass auf, ich mach...
Loris Karius läuft aus dem Strafraum. Der lange Ball kommt. Er denkt, er kann ihn per Kopf klären, springt zu früh hoch, kommt zu früh wieder runter und der Ball geht über ihn hinweg und wird dann vom Stürmer reingeschossen. Die wichtigste Frage ist, hat diesen Clip von Loris Karius von letzter Woche, hat den auch Paul Ripke gemacht? Das ist die wichtigste Frage. Habe ich mir sofort gedacht. Also als Image-Video, weil es ist wenigstens Authentischkeit.
Also ich muss ganz klar sagen, Karius bei Instagram gefällt er mir richtig gut. Also für mich ist er die unbestrittene Nummer 1 bei Instagram.
War der nicht? Das Erste, was ich von Loris Karius wusste, ist, dass der mit der Blonden zusammen ist, die immer bei dem Parship, auf dem Parship-Plakat war. Das erste Parship-Model war die Freundin von Loris Karius.
Guck mal, aber wie so häufig, er konnte sie nicht halten.
Alle 11 Minuten verschätzt sich ein Torwart bei Beşiktaş Istanbul. Aber du hattest ja eine andere Theorie. Also der Stegen ist nicht Weltfußballer geworden?
Bitte, weil er ist ja auch überhaupt nicht so gut wie der Manuel Neuer. Und wenn das jetzt schon Schule macht, dass der Stegen jetzt am Ende auch noch Welttorhüter wird, während der Manuel Neuer noch nicht einmal nominiert ist, dann, Mädchen, da habe ich gar nichts mehr zu tun haben. Wieder schauen. Ich komme später nochmal in der Sendung.
Da müssen wir sowieso später nochmal drüber sprechen. Aber
ja, unbedingt.
Wie irgendjemand hatte doch gesagt, Uli Hoeneß ist wie so Eltern, die dann sich noch wie so ein Vater, der sich dann nochmal für den Sohn auf dem Schulhof einsetzt, obwohl die Kinder das eigentlich unter sich schon geklärt haben. So ist es. Wenn du meinen Manuel noch einmal anfasst, dann bekommst du es aber mit mir zu tun. Papa, ich hab doch schon hier, jetzt guck mal die ganzen Jungen. Nee, lass mal, Kevin, jetzt hier. Dann komm ich wieder. Dann kriegst du die Herde zu spüren. Ich bin wie ein Gewitter. Komm über dich.
Papa, jetzt komm. Helikoptervater
ist ja, also er ist der Helikopterpapa.
Aber ist es der alte Helikopter von Franz Beckenbauer, mit dem er bei der WM 2006 sich selbst über dem Atlantik begegnet ist?
Beckenbauer hat sich auch sehr... treffen sich zwei Hubschrauber in beiden Sitz Beckenbauer?
Ja. Ist das der Witz? Das ist der Witz. Natürlich treffen sich zwei Hubschrauber.
Vor allem ist er mit dem Helikopter nicht eigentlich nur über Deutschland geflogen? Und wieso dann der Atlantik?
Weil er einfach, er musste noch einen
Abstecher. Das ist doch der alte Genscher-Witz.
Ja. Du hast ja Geografiekenntnisse wie Robert Habeck. Oder?
Das ist der alte Genscher-Witz.
Du meinst George Clooney. Was war das? Habt ihr es mitbekommen?
FAS.
Die FAS hat ein Habeck-Interview oder ein Porträt gedruckt mit dem Foto von George Clooney aufgemacht.
Ja, wirklich?
Ja. Ja.
Wirklich?
Und Habeck hatte, der dann das Interview gegeben hat im Öffentlich-Rechtlichen zum Thema Pendlerpauschale, hat danach auch gesagt, das war ja nicht, das war ja George Clooney, der das Interview gegeben hat.
Ja, so, aber zurück zum
Fußball.
Weil apropos Weltgeschehen und Fußball, was war die nachhaltigere Rede? Greta Thunberg vor der UN oder Marco Reus vor den Sky-Mikros?
Also Greta Thunberg war gefasster. How dare you? Ecki Häuser, how dare you?
Das wäre wirklich toll. Marco Reus so, how dare you? Because of you I missed school.
Ja, ich glaube, es ist ja, wenn wir jetzt mal tatsächlich über den BVB sprechen und über das über die 2:2 Niederlage gegen Frankfurt. Es ist natürlich wirklich ein bisschen bescheuert, nach dem Barcelona-Spiel die Mentalitätsfrage zu stellen. Ich halte das wirklich für Unsinn. Das Einzige, ich glaube, Marco Reus persönlich war etwas angefasst, weil er sowohl im Barcelona-Spiel als auch halt gegen Frankfurt sich zumindest was den Torriecher angeht, nur wirklich nicht in Bestform präsentiert hat. Und ich glaube, er persönlich war ziemlich angefressen ob seines schlummernden Torinstinktes. Und ich glaube, das hat ihn vielleicht zusätzlich etwas böse gemacht. Ansonsten muss man sagen, die Mentalitätsfrage stellt sich für mich da in dieser Situation wirklich nicht. Das ist ja nicht so, als hätte, oh, Mike guckt schon so ein bisschen so nach dem, als wollte er sagen, na.
Nee, ich finde, dass es eine möglicherweise ja eine Definition von Mentalität ist. Also was ist die Mentalitätsfrage?
Kein Killerinstinkt. Ja,
Und das ist ja letztlich der Punkt. Also ich glaube auch nicht, dass es in der Mannschaft irgendwie nicht stimmig ist oder dass sie nicht stimmig, kann ich noch nicht mal sagen, weil ich logischerweise nicht dabei bin. Aber
man hatte niemand seinen Pass vergessen, bevor sie nach Frankfurt geflogen sind.
So, ich glaube jedenfalls nicht, dass die nicht wollen. Mhm. Aber man kann natürlich schon mal die Mentalitätsfrage stellen oder den Killerinstinkt in Frage stellen, wenn man halt sich ein paar Minuten vor Schluss noch einen Ausgleich holt in einem Spiel, wo man eigentlich schon in der ersten Halbzeit den Sack hätte zumachen müssen. Also insofern.
Aber es ging ja den Bayern ja jetzt gerade relativ ähnlich vor kurzem. Ne? Also
vielleicht ist es auch Cleverness, vielleicht ist es was auch immer, aber offensichtlich ist es ja tatsächlich etwas, was man schon mal kritisch hinterfragen kann. Mhm. Nach einem 1:3 in Berlin, nach einem...
Oh, da zucke ich immer, aber es ist nicht mein Berlin.
Ja, aber das letzte Spiel war halt eben Barcelona.
Ja, nach einer 0:0 Niederlage gegen Barcelona. Ja. Also wenn du von einer 2:2 Niederlage gegen Frankfurt sprichst, dann kann man auch von einer 0:0 Niederlage gegen Barcelona sprechen. Und man kann auch davon sprechen, dass man natürlich jemanden gefragt hat, der, ich glaube, gegen Barcelona 7-mal aufs Tor geschossen hat, mehr als Barcelona auf das Tor von Dortmund geschossen hat.
Ja.
Und der auch im Spiel gegen Frankfurt eigentlich 2 oder 3 Tore hätte machen müssen.
Ja, das ist ja das, was ich gerade meinte. Also, dass er persönlich angefressen ist, weil er natürlich weiß oder spürt, ich weiß ja nicht, wie viel ein Fußballer nach dem Spiel gerade so denkt, dass da viele Möglichkeiten liegen geblieben sind in beiden Spielen. Da kann es einem natürlich auch mal ein bisschen auf die Nüsse gehen, wenn ein Reporter dann die Mentalitätsfrage stellt. Ich würde es jetzt nicht so hochhängen, also was den Killerinstinkt angeht, die Effizienz, da finde ich, da ist es durchaus berechtigt, mal nachzufassen und zu sagen, sag mal, findet ihr nicht auch, dass da man einfach mehr rausholen muss? Aber die Mentalitätsfrage, die geht dann gleich immer so extrem tief und dann will man dieser Mannschaft gleich ein Phlegma attestieren oder mangelnde Einsatzbereitschaft, das sehe ich natürlich nicht. Übrigens ist ja dieses 2:2 ja auch nur deshalb entstanden, weil halt eben ein Spieler sich eingesetzt hat und in dem Moment aktiv etwas getan hat, was er vielleicht nicht unbedingt hätte tun sollen. So, also von daher...
Du meinst du jetzt Delaney mit
Delaney,
der Rettungsserie. Ja, klar, der kann ja am wenigsten dafür.
Ja, genau.
Aber beginnt nicht, ketzerische Frage, beginnt nicht Killerinstinkt auf der Bank? Kannst du nicht sowas auch als Trainer vorleben? Und muss man nicht dann viel mehr als eine als eine Mentalitätsfrage auch eine Qualitätsfrage stellen. Also das sagte Pit Gottschalk bei Sky 90, sagte, wenn es keine Mentalitätsfrage ist, ist es eine Qualitätsfrage. Mhm. Ich würde es aber ausweiten. Ich habe das Spiel komplett angeschaut. Wenn du gegen Frankfurt 1-0 führst und eigentlich ein herausragendes Spiel machst, vor allen Dingen im Mittelfeld mit Witzel und Delaney, die haben das beherrscht. Und dann bist du bis zur 30., 35. Minute klar die bessere Mannschaft. Und dann spielst du es die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit so zu Ende, dass du nur noch das 1-0 in die Pause bringen willst. Und wirst auch da eigentlich schon fast bestraft. Dann kommst du raus, spielst wieder 30 Minuten gut. Und hinten raus, natürlich waren die diesmal alle nicht so stark. Paco war nicht so stark, Sancho war nicht so stark, Reus auch nicht, aber dann wird halt kommt irgendwann Götze, ja, dann
der wirklich sehr gut war, ja, also ja, sagen, das war sehr gut. Sehr gut war.
Aber irgendwie spürte man nicht, dass von der Bank ein Impuls kommt zu sagen, hey, wir gehen jetzt hier noch auf das 3-1, sondern es war so, hey, wir müssen das 2-1 jetzt auch mal ins Ziel bringen. Ja. Und du merktest, dass die letzte Viertelstunde dann wieder der Eintracht gehörte, weil Borussia Dortmund probiert hat zu verwalten und was sie nicht können, das konnten sie eigentlich noch nie.
Ist verwalten.
Das können sie nicht. Und das finde ich, und da beginnt dann eben, ich spreche ja Favre seit eigentlich von Anfang an den Mut ab. Und er hat den Mut nicht. Er hat wieder feige gewechselt. Also man hat das richtig gemerkt. Mit den Wechseln, das hat sich die Statik verändert. Und dann hast du richtig gemerkt, okay, eigentlich warten sie nur drauf, dass jetzt wieder so ein typisches Borussia Dortmund-Spiel der letzten Saison beginnt, in den letzten 15
Jahren. Da möchte ich meine Worte zitieren vom Barcelona-Spiel. Das ist natürlich jetzt auch wieder hochgradig unfair, aber ich sag's, als der Reporter dann sagte, ja, Barcelona, sie haben 60 Minuten ohne Messi gespielt. Und ich hab zur Leinwand, sag ich noch, ja, was sollen wir denn sagen? Wir spielen seit 4 Jahren ohne Klopp.
Aber ich würde ganz kurz so kritische Nachfrage. Mhm. Wie hätte er denn dann wechseln sollen? Also er musste Zagadou bringen für den verletzten Hummels und dann hat er Brandt und Götze gebracht.
Ja, aber es wirkte aber so, also du kannst ja die Spieler einwechseln als Spieler und positionsgetreu, aber irgendwie kannst du ja auch auf den Zettel was schreiben oder eine Marschroute mitgeben. Und ich meine eher, dass er dann eine andere Mentalität und eine andere Marschroute einwechselt. Es war jetzt nicht so, dass er mit Brandt und Götze voll aufs 3-1 spielt, sondern eher, das sind ja im Ballbesitz sehr starke Spieler, dass es eher darum ging, im vorderen Drittel den Ball zu halten, als ihn tatsächlich ins Tor zu schießen. Mhm. Und das war so mein Gefühl. Also es sind ja alles großartige Fußballer und ich habe mich selbst noch sagen hören zum Fernseher, Wahnsinn, die haben ja auch noch Götze und Brandt auf der Bank. Ja. Und dann kamen die, aber die kamen eben nicht so richtig als Götze und Brandt, so wir gehen jetzt aufs 3-1, sondern das schlechte Tiki-Taka. Wir halten das jetzt.
Wobei
das
man natürlich,
reicht dann gegen
wobei ja auch Götze Situationen geschaffen hat, in denen man durchaus das 3-1 hätte machen können. Also hätte Reus jetzt getroffen. Ja. Und es ist natürlich, ich gehe übrigens total mit, was natürlich die Mentalität von Favre angeht. Der wird sicherlich kein Hazardeur mehr. Ne? Trotz Hazard im Tor, im Team. Aber trotzdem ist es natürlich im Nachhinein immer so einfach, weil klar, wenn die Dortmunder jetzt irgendwie aufgrund eines Konters das 2-2 kassieren, dann sitzen wir natürlich auch hier und sagen, wie kann man so bescheuert sein? Du führst 2-1 und spielst dann noch auf Risiko und fängst dann noch ein. Im Nachhinein sagt sich das natürlich immer leicht. Aber was, glaube ich, tatsächlich wirklich stimmt, ist, dass Favre einfach nicht besonders mutig ist und sich das dann so niederschlägt.
Was wir aber festhalten müssen, und deswegen verstehe ich auch den Ausfall von Reus, nicht nur den Ausfall vorne im Strafraum, den er gegen Barcelona hatte, sondern eben auch den vor den Sky-Mikrofonen. Es kommt ja auch immer drauf an, wie bewertet man so ein Spiel gerade gegen Barcelona. Nimmst du jetzt Reus' Torschussstatistik, ist es natürlich absurd schlecht gewesen. Du musst als Spieler seiner Qualität mindestens ein Tor machen gegen Barca. Aber neben Hummels, der ja 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Ich habe das ja oben gesehen. Wenn ich es mal geschafft habe, an diesem Metallpfosten vorbeizuschauen, habe ich das Spiel ja sehr gut sehen können. Was der Reus im Defensiv-Zweikampf in der eigenen Hälfte, auch gegen Messi in der letzten halben Stunde gespielt hat, das war halt Weltklasse in der Vorwärtsverteidigung. Und wenn du siehst, dass Paco Alcácer öfter plötzlich als linker Verteidiger auftritt, also das ist ja auch eine Mentalität.
Das wollte ich gerade sagen.
In der 70., 80., 90. Ja. Minute noch so rückwärts zu verteidigen und zu sagen, hey, wir bringen das über die Bühne. Genau. Und das war ja auch nicht irgendein Team. Sondern es war
am Ende keine Laufkundschaft.
Nein, es war am Anfang, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, erste Halbzeit B-Mannschaft, ja. Aber dann irgendwann, als Messi dann kam und so, das ist auch ein starkes Team. Und da hat Reus wirklich herausragend gespielt. Dass dann eben mal vorne die Konzentration fehlt, ja, weiß auch jeder, der mal Fußball gespielt hat. Wenn du dich aufreibst, indem du als Zehner fast auf der Sechs spielst die ganze Zeit, ja, mit, halt gegen den Ball, dann kann eben vorne das auch mal passieren, dass er den Elfmeter dann auch noch verschießt. Ist halt, es gibt so Tage.
Und der war ja gar nicht so schlecht geschossen. Das muss man auch fairerweise sagen.
Aber was mich vor allen Dingen überrascht hat, ist, ich kenne den Reus eigentlich, also der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Bundesliga, ich kenne den gar nicht so, dass eben das komplett so entgleist. Also da muss es ja auch sehr, sehr gebrodelt haben in ihm seit Barcelona.
Ja, genau, ja, und das wird ja auch genauso sein, wenn du dein, der ist ja nun mal Offensivspieler und für Tore auch zuständig, und wenn du das von dir selber weißt, dass du sowohl in dem einen als auch jetzt gerade eben beim Stand von 2-1 dann noch einen hast liegen lassen und dann fällt das 2-2, dann bist du natürlich sowieso angefressen, dann kommt dann irgendein Haiopai vorbei und dann platzt dir halt einfach mal der Kragen.
Da kann man nur von Glück sagen, bei der Wortwahl, dass Scarlett dem Baby Kopfhörer auf, so Ohrschützer aufgesetzt hat.
Mickey Mäuse.
Ja, Mickey Mäuse.
Wir haben eins gelernt in dieser Woche. Der BVB ist noch kein Granada. Nee, aber was ich noch mal zur Ehrenrettung von Ecki Häuser sagen wollte, weil ich in der Bild, glaube ich, einen sehr interessanten Artikel.
Warum immer bei ihm die Leute ausflippen.
Ja, und das hinter vorgehaltener Hand, Klammer auf, immer typischer im Fußball, Klammer zu, fand ich eine sehr schöne Seitenbemerkung, dass im Fußball sozusagen das Kritische nur noch hinter vorgehaltener Hand tatsächlich geredet wird und nicht mehr in der Öffentlichkeit.
Die Spieler reden ja auch nur noch hinter vorgehaltener Hand, damit man nicht mehr erkennen will.
Wir müssen alle so wie Heavy
Potter. Wir machen jetzt auch so Podcast, damit keiner sieht, was wir sagen.
So, für alle, die uns nicht sehen, also alle, wir haben uns die Hand zu, also wir haben,
wir haben uns den Mund vor die Hand gehalten.
Zurück zu Ecki Häuser. Genau. Also das insbesondere ja eher. Er ist ja tatsächlich jemanden, ich habe immer das Gefühl, wenn Ecki Häuser kommt, dann wird nochmal gekitzelt, dann wird nochmal kritisch
der
nachgefragt.
Der Michel Friedmann von, wo ist er überhaupt? Sky.
Ne? So, ja, weiß ich gar nicht.
Ernsthaft jetzt, hat er dir die Pointe geklaut?
Nein.
Hat er nicht?
Nein, ich bin ja für die Pointen hier nicht zuständig. Insofern, ich bin ja nur für...
Mike ist ja das etwas ältere Kaliber. Mike hätte gesagt, er ist der Wolfgang Korun von Sky.
So alt bin ich nun auch nicht. Nein, was ich nur sagen wollte, dass es natürlich ein absoluter Witz ist. Also, dass man quasi einen Journalisten dafür kritisiert, dass er kritische Fragen stellt.
Der hätte mal lieber zu Jatabat fahren sollen! Was ist denn da?
Was für eine Auffassung auch mittlerweile irgendwie von den Protagonisten des Fußballs gegenüber dem Berufsstand Journalismus ist.
Und da muss man mal eins freuen sich doch alle, wenn da einer mal ein bisschen piekt,
ja,
dass da was kommt.
Aber dass dahinter vorgehaltene Hand gesagt hat, dass er das nur macht, um sich zu profilieren und irgendwie Menschen bloßzustellen und so weiter. Hä? Wo ich doch sagen würde, also entschuldige mal, aber es ist doch die Aufgabe eines Journalisten, ist doch Dinge kritisch zu hinterfragen. Insbesondere, um das auch nochmal zu sagen, das ist ein Journalist eines Senders, der fast 1 Milliarde Euro jedes Jahr in dieses System Bundesliga und zweite Liga reinkippt.
Ja.
Und wirklich, offensichtlich scheint es so zu sein, als würde der Fußball Verlautbarungsjournalismus
verlangen.
Also
ganz ehrlich, also für mich ist halt, ich bin ja froh, dass mal sowas passiert. Für mich müsste eigentlich jedes Field-Interview sein wie Flair bei der Festnahme durch die Bullen. So, ne, bist mir gefolgt, du Fanboy. So, Marco Reus antwortet dem Reporter. Der Reporter, sagen Sie, kann es sein, dass sie hier Mentalitätsproblem. Pass mal, Waller, du Bastard. Du Wichser, harmonisch gedummt, du Wichser, du bist mir gefolgt, du Bastard. Du bist mir Fanboy. Was ist los mit dir? Ich kann dein Leben kaufen, du Wichser. Was ist los mit dir? Nee, jetzt aber nochmal wegen der Mentalität. Ne? Was ist los mit dir? Du Schwanzlutscher. Los. Was ist mit dir? Du bist mir gefolgt, du Fanboy. Ne? So.
So, das ist ein
Field-Interview.
Aber es gilt ja die alte Freiplatzregel: Dreiecki Elfer.
Natürlich.
Nach dem dritten Interview passiert
das. Du stellst in München eine kritische Frage, dann kommt Bitte sofort.
Da hätte ich mir auch mal gewünscht von der Westpresse.
Hat er eigentlich Westpresse oder Westfresse gesagt?
Ja, das weiß ich nicht.
Das weiß man, sagt dieser Fressekonferenz. Weiß man das nicht mehr
dass
so richtig.
Dass man auch den Manuel Neuer mal in die Ecke stellt.
Und da hat ja Olli Hilbring zu Recht gesagt, in die lange oder in die kurze.
bitte. Und dass das in Deutschland überhaupt, das ist ja völlig schutzlos, dass da hier auch das vom DFB, dass da keiner mal kommt. Also das wollen wir da jetzt schon drüber reden? Also langsam wird es ja eigentlich der richtige.
Das ist ja langsam das Thema.
Mit der Zeit. Also das ist, da hat Uli Hoeneß wieder mal ein gutes Gespür bewiesen. Eine Situation, die eigentlich schon geklärt war, völlig unnötig.
Vor allen Dingen auch mit überhaupt keiner Schärfe.
Ja.
Also leider hast du ja diesen Spielplatz-Schulhof-Vergleich schon gehabt. Das ist, also, ja. Das ist es ja letztendlich. Ne? Ja. Ter Stegen sagt etwas, was eigentlich relativ harmlos ist. Eigentlich
ja, nur
eine
Bestandsaufnahme,
eigentlich sehr defensive Bestandsaufnahme dessen, also seiner eigenen Emotionen. Der Gefühlslage und dessen, was gewesen ist auf
er
dieser Reise.
Er lobt ja sogar vorher noch Manuel. Er sagt, Manuel Neuer macht das gut. Er ist ein hervorragender Torhüter und ich warte auf meine Chance. Also noch diplomatischer und nett. Er lobt noch seinen Konkurrenten. Also wir sind ja hier nicht bei Stein und Schumacher.
Irgendwer schrieb doch auf Twitter in der Sekunde, als Ter Stegen den Elfmeter von Reus hielt, da ging in Manus Wohnzimmer der Reklamierarm hoch. aber die Situation war ja wirklich, weil man muss es ja auch nicht hochjatzen. Zu dem, was es ist. Es gab ja immer, also die Süddeutsche hat da auch schön was drüber geschrieben, es gab es ja immer, dass einer im Schatten des anderen stand. Also klar. 1a und 1b, wir hatten ja all diese Geschichten schon mal besprochen. Das ist ja auch was ganz Normales, das hilft ja auch eigentlich. Es ist ja niemals, das ist ja überhaupt nicht so in der Vehemenz und Härte geführt, wie eben Schumacher und Stein oder Kahn und Lehmann.
Oder Loris Karius und ein dreibeiniger Ziegenbock, gegen den er sich gerade durchsetzen
konnte. Der zufällig beim Turm noch ein paar Handschuhe gefunden hat.
Olaf Thom? Oder beim Thommarkt?
Ja, beim Thommarkt.
Gibt es den noch?
Ich glaube nicht.
Nein.
Stinnes. Wenn es ihn gäbe, würden wir Werbung dafür machen.
Früher hieß das Stinnes.
Stinnes?
Ja, der Reifendienst.
Boah, Alter, ey.
Wirklich, Stinnes Reifendienst. Gab's früher. Mann, Leute, wie alt seid ihr denn?
Du hast heute Morgen irgendwas, als wir noch beim Kaffee saßen, über SB-Margarine
ja,
erzählt.
Von Heidi Kabel. Die hat früher... Und dann hat es an der Tür geklingelt.
Wir begrüßen Sie hier zum Kabelfernsehen mit Mike Nöcker.
Und dann hat es an der Tür geklingelt und dann hat sich Heidi Kabel aus dem Werbespot verabschiedet mit: Mein Besuch ist da, ich muss gehen.
Also so. Ich kann es wieder sagen, als Kind der 70er oder 80er, die Heidi Kabel, das war ein richtiges Rasselwein. Wenn ich die SB-Margarine gesehen habe, dann ging bei mir aber die Hose auf, das kann ich Ihnen sagen.
So, Freunde, alles Weitere und noch mehr Wahnsinn und Anarchie hören Sie nach der Werbung.
Und Löw-Bäching.
Was?
Löw-Bäching.
Ich mag Breitner und sein Spiel. Caro Kaffee mit Gefühl. weil wir ja eh schon knietief in den 80ern waren.
Herzlich willkommen zum Schaufenster am Donnerstag. So, können wir jetzt?
Hinein bitte? Ins Werbung-Feeling. Bitte.
Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, wir preisen an dieser Stelle unsere Freunde von GoDaddy, die uns nämlich eine Sensations-Website gebaut haben. Und ich muss sagen, Applaus erstmal an unsere Hörer, die super aktiv gewesen sind. Tatsächlich nicht nur, weil sie sich unter fußballmml.de die neue Website angeguckt haben. Sie haben sogar auch in einer... Also gefühlt.
Wir sind Klick-Weltmeister.
So, nee. Genau. Aber so ungefähr. Also in einer gefühlt so in der Form, ich will nicht sagen, noch nie dagewesenen Responsequote, wie das Neudeutsch so heißt, aber wirklich sehr aktiv auch Vorschläge gemacht, was wir denn alles in die Website noch mit einbringen und verändern können. Ich kann das mal kurz vortragen. Es ist zum Beispiel eine Bildergalerie gefragt worden. Also mehr Fotos von, ich nehme an, uns.
Ja.
Ja.
Kommt immer drauf an, wer welche Fotos schickt.
Das wissen wir ja jetzt, aber vielleicht, wenn ihr wollt und wenn wir eine Bildergalerie machen sollen, dann schickt mir doch einfach ein paar Fotos. Ich schicke die zu GoDaddy und dann wird da eine Bildergalerie rausgemacht.
Jetzt mal so ein schönes Foto hier, top, ein super Foto von uns.
So. Für die Bildergalerie?
Ja.
So, warte mal.
Warum haben Sie denn alle Aluhüte auf? Das ist für die Bilderberger Galerie.
So, also Fotos für die Bildergalerie haben wir schon mal gemacht. Dann ist noch gefragt worden, ob wir denn die Sendetermine veröffentlichen können. Das wird natürlich tatsächlich mal...
wo willst du denn da hören zu?
Wie sollen wir das denn machen?
Kannst du mal bitte den Wunsch unserer Hörer nicht so...
Ja, aber ich kenne uns doch. Nein, Mitternacht um 0.05 Uhr sagen, liebe Freunde, morgen haben wir uns überlegt, spontan, wir zeichnen um 9 auf.
Und hier, das delegiere ich mal an Micky. Best of Sprüche. da würde ich dir einfach mal sagen, du hörst dir einfach mal die Podcasts der letzten zwei Jahre an und schreibst mal alle guten Sprüche auf. Und dann machen wir eine Best-of-Sprüche-Galerie.
Ach so.
Nee, aber da können wir tatsächlich mit, mit anfangen.
Das ist einiges, das machen wir demnächst mal.
Also auf jeden Fall muss man mal sagen, also vielen Dank, dass ihr so mitgemacht habt. Ihr könnt natürlich weiterschreiben und uns weiter Vorschläge machen, was wir denn in unsere Website nämlich noch mit einbringen sollen, weil wir ja auch noch über das Thema Shop-Integration und Merchandising deines Bruders reden müssen.
Wir bauen, ja unbedingt, das ist ein Thema, was wir auch vertiefen müssen. Aber ich habe schon eine Idee für eine super Sprüche-Seite auf unserer Webpage. Man kann da raufgehen. Und dann steht da 432 Mal, er macht ein Gesicht wie Boris Becker vom Geldautomaten. Einfach immer die Top 400 Sprüche von Micky Beisenherz. Der macht ja ein Gesicht wie Boris Becker vom Geldautomaten. In so ganz kleinen Variationen, so Max Gold-mäßig. Das möchte ich von dir.
Ja, das ist ja sehr komisch. Danke.
Oder wir machen so eine, wir machen so eine Seite, wie sie früher gegeben hat, irgendwie mit Kim Jong-un, Looking at Things.
Ja.
Das, auch gut. Das könnten wir da auch noch in Richtung Boris Becker adaptieren. So, das Ganze, bevor wir uns jetzt hier festquatschen.
Ja.
Unsere Website fußballmml.de ist entstanden durch GoDaddy, weil das ist genau der Service, wo ihr relativ einfach und vor allen Dingen extrem kostengünstig euch mit einem Baukasten eure eigene Website bauen könnt. Das geht ab 99 Cent tatsächlich schon los. Ihr könnt eure eigene Domain dort sichern, .de, .com und dann 30 Tage kostenfrei das Ganze testen und veröffentlichen. Ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse einzugeben und könnt schon mal loslegen. Gibt einen Gratis-Monat und danach eine Homepage schon. Ab einem Euro pro Monat. Es gibt kostenfreie Templates. Es braucht kein IT-Wissen. Man legt einfach los, baut sich eine Website und freut sich. Und je nachdem, für kleine, für große, professionell, für Einzelunternehmen, für eine Einzelperson.
Ich stelle mir gerade so ein Filmplakat vor mit deinem Gesicht, wie du in so einem Fahrradkorb sitzt und dann so IT, der Außerirdische. Micky Beisenherz.
So, zurück zum No-Go-Daddy der Bundesliga. Ja. Uli Hoeneß. Ja, es war schon spannend. Also dann saß ja Joshua Kimmich, saß ja dann im Taufkleidchen, saß beim im aktuellen Sportstudio. Und ich habe das zusammen mit meiner Freundin geguckt und die fand das einfach alles sehr, sehr langweilig und sagte auch, warum reden die da alle so befangen? Und am nächsten Tag war aber auch schon so zu lesen, so nach dem Motto, Kimmich mit massiver Gegenrede gegen Hoeneß. Da kannst du mal auch, wie unterschiedlich so ein Interview rezipiert wird. Meine Freundin sitzt neben mir und sagt, ja, warum erzählt der nicht mal was Interessantes? Und es ist ja auch so langweilig vom Tonfall her. Und in der Presse wird es aufgenommen, als hätte sich da gerade Kimmich massiv gegen den Präsidenten gestellt, weil Kimmich sowas gesagt hat im Sinne von, ich weiß gar nicht, also ich fand jetzt gar nicht so schlimm, was Ter Stegen gesagt hat und er hat Manuel doch gar nicht, womit er übrigens auch total recht hat. Aber es wurde von der Presse schon an, auch so, als müsste er morgen bei Hoeneß ins Präsidentenzimmer irgendwie, hier, Pratzo, schick mir, lassen Sie die Hunde los.
Also, ja, es ist doch aber so, dass der bayerische Seismograf mit jedem Monat den Hoeneß zu lange im Amt ist, immer stärker ausschlägt. Ja. Also es gibt ja auch gar kein Normalmaß.
Man hat das Gefühl, der Kimmich ist der einzig Normale da in der Runde da irgendwie.
Es dauert wirklich nicht mehr lange und er lässt Uli Hoeneß am Innenhof der Sebener Straße ein mit der Flak erschießen. Also das kann höchstens noch 2-3 Wochen dauern. Katzo, wähle einen aus. Ich will einfach nur, dass Angst und Schrecken herrscht. Es kann jeden treffen.
Ja, ist doch, Uli, aber dann wird er ja kritisiert, weil er einen in die Ecke stellt.
Ja, so stimmt natürlich auch wieder. Ja.
Stellt
ihn vor die Torwand.
Ich weiß auch gar nicht so genau, was man sich eigentlich wünschen soll. Also soll man sich quasi irgendwie zu unserer aller Belustigung einfach wünschen, dass das beim FC Bayern so weitergeht?
Ja.
Oder? Ja,
ja, ist ganz ja, es klar, ist doch, ja. Es ist Wiesenzeit. Es sind jetzt 3 Wiesenspieltage. Da ist ja eh alles alles. Es ist ja wie unter einem Brennglas. Also die 3 Wiesenspieltage sind ja immer besonders. Also wenn dann musste sogar der arme erste FC Köln musste trotz 0-4 Klatsche noch kollektiv auf Oktoberfest. Ja. So. Da ist ja eh Ausnahmezustand. Jetzt ist doch toll. Das ist doch die beste Zeit, die es gibt. Mitte September bis Mitte Oktober.
Okay, also lassen wir einfach alles so, wie es ist. Wir raten denen auch nicht zu sagen, Mensch, hier, denkt doch mal über euer Öffentlichkeits...
Du rätst denen das Pressekonferenz, rätst du das denen? Also ich glaube, Rummenigge hat dich gehört.
Meinst du?
Ja, aber er hat dann so vielleicht gedacht, ach, den Nöcker, zu meiner Elf gehe ich nicht.
Nee, oder was ja auch sehr üblich ist, zu sagen, was bilden die sich eigentlich ein? Noch nie Fußball gespielt in ihrem Leben, aber hier schon mitreden hier.
Bitte, how dare you? Ihr habt meine Zukunft, die Zukunft des FC Bayern habt ihr auf dem Gewissen, wenn ihr so weitermacht. Und unseren Manuel Neuer, der ist ja auch viel besser wie der Ter Stegen, denn wenn ihr seine Zukunft gefährdet.
Aber das ist tatsächlich schon Klimawandel. Aber ich sage dir auch, 3 Wochen in so einem Käferzelt, das ist auch Treibhauseffekt.
Ja, da machst du nämlich ein Gesicht wie Boris Becker. Also im Käferzelt. Also.
Ja.
Ja, okay,
jetzt,
aber
jetzt hätte ich was gesagt.
Was wolltest du denn sagen?
Na, ich wollte sagen, dass das mit dem Sauerstoffmangel in dem Zelt das natürlich auch aussehen könnte, als würde man ein Gesicht machen wie die Tochter von Boris Becker. Aber
Mike, bitte, jetzt ist echt mal gut. Jetzt so,
wenn ich jetzt überlege, gleich klopft es hier, Kalle Schwensen kommt rein, die Tochter von Boris Becker, beide mit so Mistgabeln, die sich tatsächlich ein Moja hierher geteilt haben.
Die Tochter von Boris Becker ist sowieso gar nicht auf dem Oktoberfest, die ist nämlich mit dem Promi-Makler auf der AIDS-Gala. So. Und da habe ich nämlich, als ich das gesehen habe, da ist mir die Lust auf AIDS gründlich vergangen. Das sage ich euch aber. So, jetzt bitte weiter. Ging es nicht auch übrigens, irgendwann mal um Fußball?
Ja, übrigens, falls ihr mitbekommen habt, die Euro 2024 ist ja bei der Deutschen Telekom. Das ist also Streaming und Internet. Ja. Das ist das.
Man
kennen wir aus Deutschland.
Darüber.
Ja. Kennen wir aus Deutschland. Das ist das, was hier in Deutschland mit halber Geschwindigkeit stattfindet.
Das ist
glaube ich, eine gute Nachricht für Hummels, oder?
Ach komm, ey, man muss ja ehrlich sagen, ich habe ja extra das Sportbild-Interview nochmal mir angeschaut. Ne? Also er sagt ja auch, er kennt natürlich die Problematik mit seinem Schnelligkeitsdefizit, aber war ja eh nie so richtig seine Stärke. Und wer ihn gegen Barcelona gesehen hat, sagt, okay, wenn das die halbe Geschwindigkeit ist, dann reicht es immer noch für die Champions League.
Und ich glaube, wenn das, und das finde ich übrigens an dem Interview mit Hummels auch, der kommt ja tatsächlich sehr gelassen und sehr sympathisch auch rüber. Ich glaube, der kann auch über solche Witze dann tatsächlich lachen. Also wenn sie von jemandem vorgetragen werden, die lustig sind, dann glaube ich, kann er über sich selber lachen.
Aber wir müssen mal ganz kurz über jemand anderen in München sprechen, nämlich Lewandowski, der seinen
Lewandowski,
der ja tatsächlich seinen All-Time-Rekord hergeschenkt hat, damit der Coutinho sich wohlfühlt in München. Weil 10 Tore in den ersten 5 Spielen hat ja noch niemand erzielt. Nicht mal Gerd Müller.
Ja. So. Übrigens, bevor wir darauf zurückkommen, ich fand das fast faszinierend. Also das ist wirklich der Allmann-Rekord schlechthin, der da gebrochen wird, weil Lewandowski ist auf dem Wege, den Rekord von Gerd Müller einzustellen. Welchen er bereits eingestellt hat, ist der von Peter Maier. Also noch deutscher geht's nicht. Wenn da noch ein Rekord von Willi Schulz zu knacken ist, dann ist das vielleicht auch nochmal interessant. Peter Maier, Gerd Müller, also hat jemand sonst noch irgendeinen deutschen Namen?
Jetzt musst du mir das wirklich, weil ich hab's ja schon gelesen bei dir, ist Peter Maier tatsächlich eine Person?
Ja. Aber Peter Maier,
welchem Jahrzehnt? Das ist an mir vorbeigegangen. 60er. Da muss ich tatsächlich eine Bildungs- und Wissenslücke offenbaren. Jetzt verstehe ich erst den.
Da habe ich Tischtennis geguckt.
Peter Maier ist ein...
und Gerd Müller. Das ist ja wie Andreas Schmidt.
Peter Maier ist ein ehemaliger Stürmer, der für Fortuna Düsseldorf aktiv war und für Gladbach.
So.
Und in dieser Funktion hat er damals in den 60ern in den ersten 5 Spielen 9 Tore geschossen.
Ach so, okay.
Bevor er sich dann in der Saison irgendwann das Schienbein gebrochen hat. Und dann halt einfach diesen Rekord nicht zu einem glücklichen Saisonende, so ein bisschen wie Ibisevic damals mit 18 Toren in der Hinrunde. Ja, das ist Peter Maier. Und Peter Maier, ja, also ist ja wie
und
wir
Gerd
uns...
Gerd Müller, ja, okay.
Und Gerd Müller, jetzt kompliziert
sehr, sehr,
sich das.
Das ist ein sehr, sehr guter, das ist handwerklich man muss halt auch nur sehr
verstehen.
Gut gemacht.
Man muss halt nur verstehen, weil man denkt sonst, was denkt er sich da aus? Peter Maier, wer
ist
denn
Peter
Maier?
Oder wie Matze Knob schreiben würde, was waren das für Zeiten, als die Spieler bei Düsseldorf noch Peter Maier hießen? Und...
In jedem Fall zurück zu Lewandowski. Es ist ja auch eine neue Zeitenwende eingetreten. Ne? Es wird ja nicht mehr gefragt, knackt Lewandowski den Gerd Müller-Rekord?
Ja.
Sondern es heißt jetzt, so pulverisiert er den Gerd Müller-Rekord. Also es wird gar nicht mehr daran gezweifelt, dass das passieren könnte, sondern es ist schon so.
Ach so, das ist jetzt klar.
Ja. Die Hochrechnung, ne? Die Bild-Hochrechnung.
Ja. Die Bildhochrechnung ist eigentlich das Endergebnis aus Israel schon bekannt gegeben worden. Ich habe mich, apropos Hochrechnung, ich habe mich gewundert, wie lange das gehört jetzt hier nicht her.
Ach, das war schon kein Problem. Komm, gut. Du machst dein Ding. Komm, wir hören jetzt wieder den politischen Alleingang. Ich habe mir die Folgen des letzten Jahres angeguckt. Du schaffst es immer, so heimlich 5 Minuten politische Propaganda. Das, was sie Micky Beisenherz vorgeworfen haben, machst du nämlich. Ja. NSAFD, FDP, Junge Union. Was, wenn man das zusammenschmeißt, bist du ein ganz schlimmer Agitator.
Ja, Rapper.
Da bist du, pass auf, die nennen dich irgendwann noch Lobby Dickel.
So, bald. Bald wird es schon heißen, im nächsten Gespräch, Hitler oder Nöcke. Wer hat's gesagt, wenn das so weitergeht? Nöcke, aber bitte.
Nöcke,
Also jetzt Entschuldigung.
Ja, vielleicht bist du ja vielleicht
mal eine interessante politische Persönlichkeit. Ich würde gerne eine Pause machen, weil dieser Satz hat mich emotionalisiert.
Ja. Aber es kann ja sein, dass du in diesem Land nochmal ein wichtiges politisches Amt bekleiden
wirst. Oder einfach auch eine wichtige, interessante Persönlichkeit werde.
Kann ja sein.
Ja. Ich bin nämlich neulich jetzt, ihr hattet das ja die ganze Zeit immer, ich kann jetzt endlich bestätigen, es ist wirklich sehr nett, wenn man auf der Straße von Hörern angesprochen wird. Das ist mir zum ersten Mal passiert.
Hast du denen gesagt, dass sie nur Fanboys sind?
Auf der Kennedy-Brücke ich habe leider vergessen, ihn zu fragen, wie er eigentlich heißt, angehalten, gesagt, ich wollte nur mal guten Tag sagen, ich bin Fan der ersten Stunde von Fußball MML, ihr macht das so toll, sogar... Altes Klischee natürlich, sogar meine Freundin hört das.
Oh, aber da hättest du ja wirklich gesagt, was folgst du mir?
Ja.
Du bist doch nur ein Fanboy.
Ja.
Also da muss man. Man
ja, aber da ich in der Rapper-Szene
du bist,
nein, nicht
du bist so ja auch, bin. Du bist ja auch mehr so ein Flairäter.
Alter, lässt nichts aus.
Entschuldige bitte.
Bitte.
aber, ist das, wie die Süddeutsche geschrieben hat, dieses hergeschenkte Tor, dieser Elfmeter an Coutinho, ist das letztendlich ein cleveres Investment von Lewandowski in zukünftige Vorlagen?
Klar. Denk da mal drüber nach. So stand doch dann am nächsten Tag schon in der Zeitung, durch die Vorlagen wird der Gerd Müller.
Also so pulverisiert er den Gerd Müller-Rekord, weil hochgerechnet sozusagen nicht nur die Tore, die er auch ohne Coutinho geschossen hat, man muss ja jetzt auch noch in die Rechnung einbeziehen, die Tore, die er mit Coutinho schießen wird, die er letzte Saison nicht schießen konnte, weil es Coutinho noch nicht gab. Ja, dann schießt er ja wirklich über 40. Ja,
Wahnsinn, 80. Ich rechne mit, wir können das ja mal jedes Spiel doppelt getroffen. Das sind ja 68 Tore.
Ja.
Erwarte ich.
Aber wir haben ja in unserer Live-Sendung sehr lange über Coutinho gesprochen. Welcher Coutinho kommt? Liverpool Coutinho oder Barca Coutinho? Ganz andere Frage. Wenn Coutinho wirklich so gut wird, wie er sein kann, kannibalisiert er nicht letztendlich das Flügelspiel vom FC Bayern? Das habe ich mir überlegt, taktisch, weil die Bayern sich ja trotz des 4-0, was ja sehr gut aussieht auf dem Papier, ja trotzdem schwer getan haben gegen Köln. Und ich glaube, dass eine starke Zentrumsfixierung, die du automatisch hast, wenn du Goretzka hast, wenn du Thiago hast und dann eben Coutinho, es schwerer macht für Spieler wie Coman oder Gnabry, am Ende sich durchzusetzen, weil das natürlich fokussierter, du hast dann sehr, sehr viel Zentrum und ich glaube, dass tatsächlich das Spiel von Serge Gnabry wird in dieser Saison durch oder an der Anwesenheit von Coutinho leiden.
Ja, aber du hast natürlich andererseits bist du weniger ausrechenbar. Das ist ja genau das, was du dir eigentlich für deine Mannschaft wünschst, dass du halt eben einen Gegner hast, der eben nicht weiß, jetzt kommen sie wieder über links oder über rechts, sondern dass du halt denkst, okay, scheiße, in der Mitte wird es halt auch gefährlich. Also das wünschst du dir ja, aber ja, klar, natürlich, also wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt diese Situation und es wären noch Robben und Ribéry auf dem Feld, die ja dann auch nochmal ein etwas anderes Selbstbewusstsein haben, das haben sie ja immer noch, dann hättest du auch, glaube ich, ein bisschen schneller Feuer unterm Dach. Coman und Gnabry fügen sich da vielleicht ein bisschen mehr in dieses neue Spiel. Aber das kann man ja jetzt, also natürlich kann man das negativ sehen für die einzelnen Flügelspieler, aber generell ist das für den FC Bayern natürlich
nur
super.
Nur eine Seitenbeobachtung.
Also aber ich glaube das auch. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass wir in dieser Saison nochmal, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so ein wahnsinnig großer Lewandowski-Fan bin, aber vielleicht erleben wir ja in dieser Saison nochmal einen anderen Lewandowski. Also dieses einschläfernde Spiel vom FC Bayern immer Angriff, Flanke, Tor. Angriff, Flanke, Tor.
Also du meinst
Tor.
So, wie Micky Beisenherz nicht nur den alten, sondern auch den späten Kohl beherrscht, sehen wir jetzt nicht nur den alten, sondern vielleicht auch den späten Lewandowski.
Ja, vielleicht auch den Lewandowski, wo sich dann auch europäische Spitzenvereine, wo er immer hin wollte, tatsächlich ärgern und sich sagen, ach Mist, ach so, ach das kann der auch. Ach, dann hätten wir ihn vielleicht doch holen sollen.
Aber ist es nicht.
Aber who knows? Also,
es ist nicht das, aber ist nicht das Lewandowski das umgekehrte Liverpool-Prinzip, dass man sagt, so, bei Liverpool ist es immer so, wir haben die Champions League gewonnen, wir können jetzt echt mal auf die Meisterschaft gehen, die haben wir seit 30 Jahren nicht geholt. Und bei Lewandowski ist es doch eher so, naja, kann er ja 40 Tore schießen in der Bundesliga, aber entscheidend ist eigentlich, dass er die Bayern ins Champions League-Finale schießt. Das wird ja eigentlich erwartet. Und ja, erst dann, das Spätwerk von Lewandowski ist ja nicht, der Bundesliga zu zeigen, dass er sie kaputt schießen kann. Der ist irgendwie, glaube ich, der dritte oder vierte Stürmer erst hinter Heinkes, also die üblichen Namen. Füllen Sie hier die üblichen Namen ein, Müller, Heinkes und noch irgendjemand, der es geschafft hat, irgendwie gegen 10 oder 19 oder 15 Clubs zweistellig zu treffen. Also, ja, der hat mehrere, es gibt sozusagen, er hat nicht nur einen Lieblingsgegner, sondern 18 Lieblingsgegner in der Bundesliga. Ja? Das ist ja hinlänglich bekannt, dass der gegen Mainz 05 4 Tore schießen kann. Aber es geht ja tatsächlich darum, kann er das auch gegen Guardiolas Man City im Viertelfinale?
So ein bisschen so wie, genießen Sie die Lewandowski-Phase. Im Februar ist alles vorbei.
Ja, ja.
Wenn es in die K.O.-Spiele geht.
Aber darum geht es natürlich, klar. Weil alles andere ist jetzt nach 6, 7 Meistertiteln jetzt einfach auch wirklich furzegal.
Übrigens, vielleicht apropos 7 Meistertitel, vielleicht nochmal, weil ja diese Mentalitätsfrage hier bei Borussia Dortmund so gestellt worden ist. Was denn?
Lukas freut sich. Es gab gerade eine Fistbump, weil Mike Lukas offensichtlich gerade eine Bühne bereitet.
Das war der Oktoberfist. So, Entschuldigung. Ich wollte sagen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt von der Mentalitätsdiskussion kann man jetzt einmal zur RB Leipzig kommen und sagen, die brauchen halt keine Mentalitätsdiskussion,
Star-Pizza.
Man könnte aber auch einfach sagen, die machen einfach. Ja. Und zwar so in einer ganz, also in so einer ganz beeindruckenden Nonchalance. Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion zum Thema Mentalität, die wir führen können, ist, bei Borussia Dortmund kann ja gar keine Mentalität im Moment gerade vorherrschen, weil die gesamte Mentalität der Bundesliga wird ja im Moment gerade in Bremen gebraucht. Ja.
Da muss ich sagen, was mir extrem gut gefallen hat, also Bremen gefällt mir sowieso sehr gut als Club aus den unterschiedlichsten Gründen, was mir extrem gut gefallen hat, wieder mal ist Florian Kohfeldt, der nach dem Interview sich ziemlich ruhig und entspannt gezeigt hat und sagte, man muss sich keine Sorgen machen, wenn wir so weitermachen, werden wir erfolgreich sein und wir werden erfolgreich. Und ich habe das selten erlebt, dass ich einen Trainer nach einem Spiel, auch in einer solchen Saisonphase erlebt habe, der mich als vergleichsweise Unbeteiligten so überzeugt hat wie er. Ich habe es klang halt eben nicht nach Durchhalteparole und es klang nicht nach Thomas Doll, ja, Flutlichtspiel 2030, wir müssen nochmal den Bock umstoßen, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ja, der weiß, wovon er redet, der hat mich zu 100% überzeugt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, klar.
Aber der hat auch mehr Mentalität in dem Kaugummi, den er dauernd zerkaut, als Favre im ganzen Trainingsanzug.
Ich hatte jedenfalls, als ich das Interview mit Kohfeldt gehört habe, sang im Hintergrund leise Lotto, wenn du nach Dortmund kommst.
Aber man wir haben ja in der ist ja wie so eine Relotius-Reportage jetzt. Im Hintergrund spielte.
Das ist schlimm. Ich möchte nochmal vorlesen. Bremen gegen Leipzig. Endergebnis 0-3. Der Tabellenführer gewinnt bei dem Moment, was Verletzungspech angeht, ja wirklich gebeuteltsten
Club. Mehr Verletzungen gab es nur bei Platoon. Sage ich jetzt mal so
als Vergleich. Ja. Ist das nicht Grüße an Niklas Füllkrug an dieser Stelle.
Ja, und Niklas Füllkrug, der ja wirklich zwei Meniskenschäden schon hatte und jetzt tatsächlich, und da war ja Kohfeldt tatsächlich richtig berührt. Er hat gesagt, der kennt ihn ja seit der Jugend. Die sind ja ewig schon zusammen unterwegs gewesen als Trainer, Spieler gespannt. Der sagte, jetzt fängt der ganze Scheiß von vorne an. Wieder ein halbes Jahr, wieder Reha, wieder hoffen, dass ein Profi zurückkommt. Das sind ja auch dann absolut. Werden mal sozusagen Internas. Ja, da werden mal interner aus, dann auch mal so hinter, also sozusagen, was passiert da Backstage? Das ist natürlich ist es Profigeschäft, verdienen die Millionen und so, aber wenn du eben junger Mensch bist, der das dritte Mal einen Schaden im Knie hat und du weißt nicht, ob du deinen Beruf weiter ausführen kannst, sind das natürlich auch Sachen, die legen sich ja auch auf die Mannschaft.
Ja,
das wird ja, das findet ja auch in der Kabine statt. Und es ist schon hart, wenn du dann halt siehst, Osako hatte sich auch noch verletzt und so, dass dann wirklich, und Harnik hatten sie verliehen an den HSV.
Das
ist ja alles sehr, sehr bitter, was da in Bremen gerade passiert. Ich würde gern einfach nochmal, nur da, um das Ausmaß greifbar zu machen, die Startelf gegen Leipzig vorlesen. Pavlenka, Lang, Gebre Selassie, Groß, Friedel, Johannes Eggestein, dann Maximilian Eggestein, Klaasen, Bittencourt, Sargent, Goller. Das ist ja eine Mannschaft, wo du einfach siehst, das sind Spieler wie eben der Johannes Eggestein, der Goller, Groß. Das sind auch Leute, die durchaus Fußball spielen können, die aber auf dem Niveau eigentlich nicht eine Mannschaft noch entweder noch nicht tragen können oder nicht tragen sollten oder müssten.
Die werden eigentlich von anderen Gestandenen an die Bundesliga herangeführt und sollten eigentlich nicht vorweg marschieren und die anderen mitziehen.
Also das Beispiel ist zum Beispiel, Mike hat ja den Witz gemacht, da spielen plötzlich Groß und Lang in einem Team. Ja, aber dahinter verbirgt sich ja, dass, glaube ich, der Groß, der ist, glaube ich, der hat sein ganzes Fußballerleben in der dritten Liga gespielt und ist einfach zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen gewechselt vor der Saison, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, und sollte dort die Entwicklung der jungen Spieler unterstützen. Aber in einer ganz anderen Liga als der Bundesliga. Und plötzlich muss der in der Bundesliga aushelfen. Oder zum Beispiel Goller im Sturm ist ja derjenige, der bei einem ganz harmlosen Zweikampf involviert war im Training, weswegen sich ja dann der Füllkrug verletzt. Das sind ja auch alles so Geschichten. Ja. Und dann gehst du da, muss ein 20-Jähriger plötzlich im Sturm aushelfen, weil er den eigentlichen etatmäßigen Nummer-1-Stürmer ja, natürlich nach Lesart kaputt getreten, würde man nicht sagen, würde es auch keinen Vorwurf geben, weil es ja relativ harmlos war. Aber das sind ja immer Geschichten, die nimmst du ja mit ins Spiel. Warum stehe ich jetzt hier, kann ich das schon? Und wenn du dann natürlich irgendwie auch noch gegen Leipzig spielen musst und wenn du dann weißt, wir haben eigentlich Europa als Ziel ausgegeben und du willst mit dieser Mannschaft was erreichen und kannst aber eigentlich, du weißt, also mehr als das, was wir gerade spielen, schaffen wir auch nicht.
Ja.
Also mehr, das war nach dem 2-0, nach dem Stabitzer Tor, war klar, hier wird die Mannschaft wird auch nicht zurückkommen. Egal, ob es Werder Bremen ist. Es wird kein Wunder von der Weser geben, weil du im Moment gar nicht die Kapazitäten hast, ein Wunder heraufzubeschwören.
Du schleppst dich eigentlich jetzt schon bis zur Winterpause. Kannst du jetzt schon fast sagen, wir müssen jetzt zusehen, dass das Punktepolster wenigstens zweistellig ist und dann müssen wir halt gucken, was da so geht. Weil mit dem Kader...
Ja, und dann ist wieder die Frage, schaffst du dann, also das ist sozusagen die Gegenfrage zum BVB, kann man allein nur über Mentalität und über den Willen in der Bundesliga bestehen? Das ist sozusagen, damit ist Bremen dann auch im Moment das interessanteste Experiment in der Bundesliga.
Ich glaube, dass es geht. Da gibt es ja auch andere Vereine, auch Fortuna Düsseldorf hat ja auch extrem davon profitiert. Für die wird es natürlich in dieser Saison auch schwer. Aber natürlich funktioniert das, das haben andere Vereine auch schon gezeigt. Wird eine interessante, also es wird auf jeden Fall die gesteckten Saisonziele werden höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden können. Trotzdem Kohfeldt, also da lege ich mich fest, wenn einem Trainer das zuzutrauen ist, diese Aufgabe zu bewältigen, dann ist es Kohfeldt.
Der Kollege Krankamp hat ja auch geschrieben, so Leute, können wir abhaken, das wird keine geile Saison mehr, aber lass uns die Mannschaft einfach unterstützen, die gibt ja ihr Bestes. Und das ist übrigens auch tatsächlich dann eine Mentalitätsfrage des Publikums und die hast du ja in Bremen. Da steht das Publikum geschlossen hinter der Mannschaft bei einem 0-3 und sagt, pass auf, wir sehen ja, dass ihr wollt. Es geht halt aber gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig gerade nicht mehr okay.
Das war aber immer schon eine herausragende Qualität des Bremer Publikums, vor allen Dingen, wenn man es mal im Norden vergleicht mit dem des anderen großen norddeutschen Vereins.
Ja, aber bei St. Pauli ist die Stimmung super.
Ja, das ist richtig.
Wen meintest du?
Ja, natürlich.
Selbstverständlich. Derby-Sieger. Hey.
Es geht die Scheiße wieder los.
Entschuldigung. Unerträglich.
Entschuldigung.
Unerträglich.
Ich hab dem Jungen das gegönnt.
Soll ich mal vorlesen? Verletztenliste Werder Bremen. Veljkovic, Toprak, Langkamp, Moisander, Augustinsson, Möwald, Osako. Und jetzt kommt's, weil wir gerade darüber geredet haben, jetzt schon wieder Langzeitverletzte und so weiter. Finn Bartels, seit fast 2 Jahren mittlerweile Achillessehnenriss.
Krass. Finn Bartels, so lange schon her?
Also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht anderthalb
das ist
Jahre.
Halt, das sind halt 9 potenzielle Stammspieler.
Ja. Ja. So, und das ist einfach tatsächlich heftig.
Also das, was bei Bayern auf der Bank sitzt.
Ja. Hat einer die Nummer von Ailton? Jetzt vielleicht schon mal langsam auf der Pferderanch in Mexiko anklingeln.
Klopft es bei Frank Baumann an der Tür und dann ist da steht Rade Bogdanovic vor der Tür und sagt, ihr braucht mich. Pizarro spielt auch immer noch.
Ja.
Sagt er, hier, ich kann auch noch helfen.
Ja.
Aber er Rade bricht dann auch. Ne?
Ich hatte ein bisschen... Oh Gott.
Ich tue das. Weil
was ist da eigentlich gewesen? Ich konnte das nicht gucken. Ich habe sozusagen wieder alles aus der typischen zweiten Hand. Das ist ja dein, also sozusagen, du bist ja das eigentliche Westfernsehen.
Das ist richtig.
Wenn man keinen Fernseher zur Hand hat, guck mal einfach deine Insta- oder Facebook-Stories. Ja. Was war denn mit Christoph Daum?
Ich habe keine, was war mit Christoph Daum? Ich habe keine, ich tue das, weil ich absolut keine Erklärung Erklärung habe, was los mit mir war. Ich habe keine Ahnung, aber aufgerissene Augen, als rast ein ICE auf mich zu. Ich, ja, keine Ahnung.
Sowas? Aber muss man nicht die Frage stellen, ist eine Christoph Daum-Parodie nicht immer an den Haaren herbeigezogen?
Ja. Ja. Ich war ein bisschen traurig, ja. Beim Stand von 1-0 für Fortuna Düsseldorf in Mönchengladbach war ich ein bisschen traurig, dass dann der Ausgleich und auch noch der Siegtreffer fiel, weil ich mir, also jetzt gar nicht, weil ich mich nicht gefreut hätte oder wie auch immer, oder, ja. Sondern weil mir ein Witz kaputt gegangen ist.
Nein. Warum? Erzähl mal.
Ja, ich wollte den alten, also für alle alten MML-Fans, ja. Die sozusagen den Ursprung, insbesondere bei Live, ne, in der Live-Version, ja, den Witz kannten, wollte ich eigentlich beim 1-0, also wenn es verloren gegangen
ja,
wäre,
doch.
Hätte ich getwittert, wolle Rose verkaufen.
Ja, schade um den Witz, ich hätte dem Jungen das so gegönnt.
Das ist tatsächlich wie diese Hasenwitze, so Einleitung 25 Minuten und dann so eine ganz kleine Pointe. Aber tatsächlich ist ja etwas passiert, seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, sind ja wieder zwei Dinge. Ich erzähle ja schon die ganze Saison von der Generation der Söhne unserer ehemaligen Stars. Und es ist ja diese Woche das passiert, was ich die ganze Zeit gehofft hatte. Marcus Thuram wird eingewechselt und schießt direkt einen Doppelpack.
Debüt.
Droit au but, aber mit Debüt. Ja, so ist das nämlich. Fatigué, ne?
Debüt.
Oh Gott, ey.
Zwei Tore.
Ist es noch von Belang, dass ich weiter zuhöre? Oder?
Ja, da weiß ich. Aber es ist ja die Geschichte, der Sohn des Weltmeisters von 98, da sagte doch wirklich jemand, glaube ich, bei WDR 2 oder so, er ist der Sohn eines Weltmeisters, aber nicht von 2018.
Er ist zumindest nicht der Sohn eines sardischen Eisenbiegers.
Nein, und dann ist aber was anderes passiert und das wird dir gefallen, Micky, weil es, weil wir ja uns ja ein bisschen auch mit den 90er Jahren auskennen. Es hat am vergangenen Dienstag, parallel zum Spiel von Borussia Dortmund gegen Barcelona, hat ja Salzburg 6-2 gewonnen gegen KRC Genk.
Das Wunder.
Und drei Tore hat wer geschossen? Der schönste Name, derzeit der schönste Name im Weltfußball, Erling Braut Haaland.
Ah. Oh.
19 Jahre alt, schnellster Hattrick oder frühester Hattrick eines Teenagers in der Champions League. Und er ist natürlich der Sohn von...
Ach so, Alf Inge Haaland.
The fucking Cunt.
Ja.
Ja.
War Wahnsinn, ne?
Ja.
Jetzt guckt Mike natürlich...
Son of a
Cunt. Du siehst im Blick von Mike, siehst du so... bitte erklär es ihm.
Also Alf Inge Haaland ist der persönliche Intimfeind... von Roy Keane gewesen.
Neben den anderen 48 persönlichen Intimfeinden.
Und die Geschichte haben wir schon ein paar Mal erzählt, ich weiß noch, wir haben es vor kurzem auf Twitter oft geschrieben, nach dieser Geschichte, wo Kimmich ist Sancho doch auf den Knöchel gelatscht und meinte, er wollte nur den Ball wegziehen. Ja. Und dann haben wir doch auch gepostet, ja, Roy Keane wollte ja auch eben nur ein bisschen seinen Namen tanzen und dann ist ihm Alf Inge Haaland mit dem Knie in den Fuß gerannt. Es gibt diese Geschichte, die hatten halt immer Beef und dann hat Roy Keane einfach Alf Inge Haaland eigentlich die Karriere zertreten, in der er ihm das Knie kaputt getreten
hat. Was wohl nicht so ganz stimmt, weil er noch 2 Jahre oder 3 Jahre danach gespielt hat und am anderen
aber
Knie.
Aber hat nie wieder so richtig auf die... Also die Geschichte,
okay, wir einigen uns einfach darauf, die Geschichte ist genauso, er hat ihn zum Krüppel getrieben. So.
Nein, aber er hat ihn wirklich böse verletzt und hat danach gesagt, nach dem Motto so, also The Cunt, er hat's verdient. Mhm. Aber jetzt hat The Cunt, Alf Inge Haaland, halt einen Sohn, der 3 Tore in der Champions League geschossen hat. Und das ist Wahnsinn. Es erinnert mich immer daran, dass wir einfach schon sehr lange Fußball schauen, wenn jetzt die Söhne schon Weltstars werden.
Son of a Cunt. Ne? Son of a Cunt, quasi.
Verstehe.
Ja, also der Sohn eines Philosophen.
Ja.
Wie geht's übrigens deinem Freund, dem Philosophen?
Wolfram Eilenberger, der jetzt übernimmt nächste Woche im Ruhrgebiet. Als Stadtschreiber Ruhr. Das ist ein fliegender Wechsel.
Ja.
Erst der Reporter, dann der Philosoph. Ja. Also da wird jetzt einiges kommen. Borussia Dortmund kann sich warm anziehen.
Ich hab dem Jungen das gegönnt.
Was macht die Hüfte?
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, weil ich habe sowieso heute schon den ganzen Tag das Gefühl eines Déjà-vus zur letzten Woche. Letzte Woche habe ich gesagt, Mensch, da kommt der Neymar zurück. Und dann macht der kurz vor Schluss das 1-0 für Paris Saint-Germain als Matchwinner. folgende Geschichte. Boah, da kommt der Neymar zurück und macht kurz vor Schluss als Matchwinner gegen Lyon das 1-0 für PSG. Selbe Geschichte wie letzte Woche.
Wahnsinn, ne?
Ist einfach, aber auch wieder ein Tor irgendwie gegen 4 Verteidiger durchgesetzt und so. Er zieht jetzt mal doch dann groß auf.
Ja, bin auch ein bisschen sauer. Vielleicht langsam auch dahinter, dass sie 222 fucking Millionen für ihn bezahlt haben. Denkt sich, ja, vielleicht so ab und zu mal.
Bin aber auch ein bisschen traurig, dass er nicht Weltfußballer geworden ist. Also, Neymar hätte Weltfußballer werden.
Weil?
Nein, natürlich nicht. Guck doch, wie ich dabei schaue.
Ah. Verstehe.
Naja, gut, Messi ist halt genauso absurd nach
der Spatzel, jetzt schau, bitte, Spatzel, jetzt schau mal, wie er schaut, wenn er dir die Geschichte erzählt, dann müsst ihr einmal hinschauen. Wenn
dann müssen wir sagt, aber auch noch jetzt, um das ganze Ding rund zu machen, Tobi Holtkamp hat heute Morgen gepostet unter dem Hashtag Still Learning. Messi hat Mané auf 1 gewählt bei der Weltfußballerwahl, weil er wusste, dass der eh nicht gewinnt. Virgil van Dijk als fairer Sportsmann hat Messi gewählt. Still learning. Ja. Nächstes Jahr weiß er Bescheid.
Clever, ja.
Ich sag mal, der gewinnt jetzt den Ballon d'Or.
Ach, das gibt's ja auch noch.
Ja, ja. Das ist jetzt wie zwei Deutschlands. Der Preis ist geteilt. Also es gibt...
Das heißt, wie mit den Boxverbänden, wo du jetzt irgendwie, du kannst jetzt Weltfußballer in 5 verschiedenen Verbänden werden. Was ist denn der wertvollere? Ich glaube, es ist der Weltfußballer-Titel, der gestern vergeben wurde, oder?
Nein, das ist ja der offizielle von der FIFA tatsächlich. Genau. Und der andere, es gab ja immer... Von
Sportjournalisten oder was, ne?
Von der L'Équipe gab ja immer den... Das war ja mal eine Veranstaltung, FIFA und L'Équipe zusammen. Dann haben die sich irgendwie gestritten, haben sich getrennt,
wie sie das gehört?
Wie die Beatles.
Man kann
wie die Adidas-Brüder.
Ja, wie die Adidas-Brüder, genau.
Man kann mit Franzosen nicht befreundet sein, meine Meinung.
Naja, und jetzt gibt es halt das eine und das andere, aber Ballon d'Or kommt auf jeden Fall noch.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder so ein Käse, ne? Weil du hast dann zwei, das ist wirklich wie, ja, das ist halt wie beim Boxen oder wo du sagst, ja,
jetzt
es entwertet das total. Du weißt jetzt nicht, ja, jetzt ist er da, ist der Weltfußballer, der hat den Ballon d'Or, was ist jetzt stärker zu gewichten?
Aber
der Neymar hat, wie viel hat der? 222
kann man sich gut merken. Schnapszahl.
Ja,
oder wie man bei Sky sagt, Mensch, das sind ja drei Monate Fußball, die wir uns gönnen.
aber du als Dortmunder, dir musst doch auch wirklich das Herz geblutet haben. Jetzt ist ja nicht nur Weltfußballer gewählt worden, sondern auch der Welttrainer. Jürgen Klopp ist Welttrainer des Jahres geworden. Und vor allen Dingen, und das vielleicht noch zum Ende, weil wir ja mit Watford begonnen haben, Liverpool hat ja Chelsea geschlagen, nämlich über die Mentalität und über die Summe ihrer Teilchen. Kräfte. Ja, ihre Summe ihrer Teilchen. 2-1 gegen Chelsea gewonnen. Und wenn du da den Klopp an der Seitenlinie gesehen hast, nach dem 2-1, wie der dann mit der Mannschaft mitgegangen ist, wie der das Spiel beeinflusst hat. Und du schneidest es halt parallel zu dem, wie Favre an der Seitenlinie steht. Die kann nur das Herz bluten. Also mein Vater hat mir eine SMS geschrieben, der meinte, gucke gerade Premier League und habe dann umgeschaltet quasi und habe dann Dortmund geguckt gegen Frankfurt. Das ist wirklich, sind zwei Welten, was da an der Seitenlinie passiert. Und er hat ja recht.
Wie dieser der Klopp hat sich so viel bewegt wie dieser Gladbacher Edelfan mit dem Schal und dem Polohemd, der immer irgendwie auf der Tribüne immer so der immer so 80 Meter links und rechts läuft. Den kennst du gar nicht. Nee. Den hat mein Bruder mir letztens gezeigt. Der ist ein Sparkassendirektor irgendwo aus dem Großraum Gladbach. Und der hat immer so einen grünen Pulli, der ist aber ganz schick gekleidet, sieht aus wie der mittlere Sky Dumont. Und der läuft immer oben auf der Tribüne, läuft er immer irgendwie so auf der VIP-Tribüne, läuft er immer so von links nach rechts, immer so an der Seitenlinie mit.
Hat der eine Heatmap?
Der hat auch eine Heatmap, ja.
Das ist der Sohn von Manolo wahrscheinlich.
Ja, wobei der ist also deutlich edler gekleidet als Manolo.
Ja. Ist ein Edelfanboy.
Ja, übrigens, wo wir gerade noch über Dortmund gesprochen haben, ein bisschen off-topic, ich sag's trotzdem gestern, hart aber fair, Straßenumfrage zum Thema Schönheitsoperation. Und da hast du gesagt, das gibt es auch wirklich nur im Ruhrgebiet. Straßenumfrage zum Thema Schönheitsoperation. Die Menschen in Dortmund auf der Straße werden gefragt, in der Fußgängerzone, wenn sie eine Schönheitsoperation frei hätten, was würden sie machen? Und dann so 2-3 Leute antworten ganz normal und dann siehst du so ein Pärchen, beide so Ende 50 und sie sagt noch wahrscheinlich zu ihrem Kerl, hör mal, Heinz, da kommt gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Egal, was sie fragen, jetzt machen guten Eindruck, die Nachbarn gucken auch immer Blassbärig. Ja, wenn sie eine Schönheitsoperation frei hätten, was würden sie an sich machen lassen? Er, Bimmel.
Das ist mein Ruhrgebiet.
Das ist die Mentalität,
die
im Westfalenstadion fehlt.
Ganz genau.
Deswegen freuen wir uns auf Dortmund live am 9.12. Also nein, wir
9.10. vielleicht. Ah, nee, oh, Dortmund Mann, live 9.
Hallo.
Er hat recht, wir gehen ja dauernd nach Dortmund
jetzt.
Entschuldigung.
Pass auf. Du hast völlig recht.
Hier, ich entschuldige mich öffentlich bei Mike Nöcker. Ich war nämlich am 9.10.
Sind wir auch in Dortmund?
Du greifst schon vor.
Ich greife vor, sozusagen.
Du bist sozusagen, der Adventskalender gibt es ja jetzt auch schon wieder bald zu kaufen. Und Nikoläuse.
Jetzt auch
schon.
Ja, jetzt. Also. Am 9.12. live in Dortmund. Fußball MML live. Wir feiern mit unseren Fans. Unseren Fans feiern wir Weihnachten und machen uns eine schöne Zeit in Dortmund. 9.12. Karten unter contrapromotion.com.
Lassen uns bis dahin den Pimmel machen oder wie Atze Schröder mal gesagt hat, beim Schwanzvergleich immer nur so viel zeigen, dass man gewinnt.
Du weißt, wo der Spruch herkommt.
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Atze Schröder hat wiederum den großartigen Vater des großartigen Tommy Schmidt zitiert. Da kommt das her. Ja.
Ja. So, und was wir am 9.10. machen, das verraten wir nächste Woche. Es ist nämlich, ich kann so nicht.
Aber komm, dann hauen wir jetzt schon mal das Ding raus. Wir hauen jetzt schon mal Preview für den 9.10. die erste Quizfrage raus, die ihr uns dann beantworten könnt live. Gegen wen spielt Deutschland im Westfalenstadion am 9.10? A. Argentinien oder B. VB?
Well,
ich würde mich gerne jetzt von mir
how
selbst
trennen. How dare you? How dare you? So, ein Podcast, der zu Ende geht, wo nicht mindestens einer rausläuft, kann ich nicht ernst nehmen.
Ja, mir ist schon alles.
Ich lese jetzt auch erstmal wieder Südpresse. Das ist hier die Dinge, die die zwei zu tun haben.
Schön war's. Kommst du jetzt immer nach Hamburg?
Ich versuch's.
Okay.
Wenn die Bahn mich lässt.
Wisst ihr, warum ich jetzt gehe?
Na?
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. So. Der muss ja noch sein, weil ich könnte ihn liegen lassen. Das ist klar. Die Fans.
Ich kann nicht aufstehen, weil ich bin ja kein Schalker.
Kriegst du jetzt ein Omelett?
Ja.
Ich gönn dem Jungen das.
So.
Wir haben den Leuten ja gar nicht gesagt, Mike Nöcker und ich haben das ganze Wochenende uns im Schwarzwald in eine Hütte eingeschlossen und haben Parodien geübt, falls man die beiden jetzt wirklich mal Urlaub machen will, damit das keiner merkt. Es gibt dann immer nur so Soundbites. Aber das. Genau. So, und komm, jetzt gehen wir. Ich habe Kaffee durch.
Ich gönn dem Jungen das.
So, tschüss.
Das ist eine absurde Folge.
Man stellt sich das mal im Fernsehen vor, alles.
Nicht, nein,
oder?
Es ist ja unvorstellbar.
Das traut sich keiner.